Was heißt das Wort Coworkers? Das ist jetzt nicht Französisch. Das ist Neuhochdeutsch. Was bedeutet das?
Mitarbeiter.
Mitarbeiter. Genau. Mitarbeiter. Und das ist schon ganz interessant, dass Paulus, der ja als großer Missionar sozusagen bekannt ist, einfach über sich schreibt und über seine Leute. Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt, jeder wird von Gott den gerechten Lohn für seine Arbeit bekommen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und das ist wirklich so. Gott hat diejenigen, die ihn lieb haben, die ihm folgen, in seine Nachfolge gerufen und in seine Mitarbeit. Arbeiten am Reich Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Mission denkt oder wenn ihr von Mission hört oder das Wort Mission einfach so fällt, was fällt euch dann ein? Was habt ihr so vor euren Augen? Mal schnell einfach so raus, zwei, drei Gedanken. An was denkt ihr?
Von Jesus weitersagen.
Ja, sehr christlich und geistlich, gut. Ja, noch besser.
Überzeugen.
Aha, überzeugen. An was noch?
Ausland.
Ausland, jawohl. Und jetzt sage ich, was ich auch manchmal so gedacht habe. Bitte?
Inland.
Ja, Inlandmission. Und das ist auch ganz interessant. Hat jemand von euch an Abenteuer gedacht? An Missionsgeschichten? Oder kennt ihr keine Missionsgeschichten, wo alles so richtig schön und interessant ist? Wie beim Dschungeldoktor und Paul White und mit der Schlange und alles Mögliche. Gerade als Kinder. Spannung, Auftrag, frohe Botschaft. Was verbinden wir alles damit? Und ich habe mich mal gefragt, laut Wörterbuch, was das Mission bedeutet. Das ist auch ganz lustig, wenn man das mal sieht. Das eine, Berufung, Bestimmung, Pflicht. Man wird mit einer bestimmten Mission beauftragt und dann versucht man sie auszuführen. Ganz einfach. Wir denken immer gleich, Evangelium verkündigen, diesjenigen predigen, irgendwas Großes tun. Oder eine Abordnung, eine Delegation, eine Gesandtschaft. Wir haben eine Mission, das gleiche Wort. Noch lauter, das ist aber zu laut, dann braucht ihr vier Anlagen. Ja, und dann eine Auslandsvertretung. Zum Beispiel die pakistanische Mission. Das ist die pakistanische Botschaft. Im Englischen klingt das genau so. Pakistan Mission. Wer denkt da schon an irgendwie Mission und Verkündigung und Predigen? Schon gar nicht. Aber auch wirklich diese Sendung verkündigen. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Und auch in unserer heutigen Zeit müssen wir aufpassen, wie wir wirklich klar und deutlich kommunizieren. Wir sind oft so in unserem Christlichen drin, dass wir gar nicht merken, was wir sagen. Da kommen Geschwister zu Besuch in einen Ort und suchen das Gemeindehaus. Fragen jemanden auf der Straße, ja, sagt, tut mir leid, heute ist Sonntag, das Gemeindehaus hat geschlossen. Dann sagen die, naja, da ist Gottesdienst. Nee, sowas haben wir nicht. Das Gemeindehaus wird gesucht. Genau. Oder es gibt so andere lustige Dinge. Das hörten wir gerade von irgendeinem Bruder von den Krelingen. Das hat mich auch so gut gefallen. Der Nachbar morgens im Dezember eiskalt draußen. Oh, was machen Sie jeden Sonntag so früh? Sagt er, wir gehen zur Kirche. Aber wo zur Kirche? Hier im Dorf. Nein, wir fahren in den anderen Dorf. Da ist nämlich eine Freikirche. Aber da müssen Sie sich wirklich gut warm anziehen. Das ist Freikirche. Oder, das ist die Geschichte aus Afghanistan, in Kabul, in der Hauptstadt, als die Taliban übernommen haben, haben sie alle Kirchen, alles abgerissen. Und es gab einiges doch auch da in dem Land noch früher. Und bei der einen haben sie immer weiter, tiefer und tiefer gegraben, bis jemand fragt, was macht ihr denn da? Sagt er, wir haben gehört, hier gibt es eine Untergrundkirche. Ja, so kann das auch sein mit dem Wort Mission. Und ich weiß es noch aus meiner Kindheit, ich bin in Rumänien im Kommunismus aufgewachsen, da haben wir die Missionsgeschichten geliebt. Also ich denke jetzt an Friedenskind, an was es gibt so einiges, alte Klassiker, von denen vielleicht einige von euch das noch kennen, und die vom Dschungeldoktor und alles Mögliche. Und für uns war auch da immer Mission was Besonderes. Man hat Afrika damit zusammengebracht. Und Asien noch mal weniger gedacht. Schon auch ein bisschen noch an China und Hudson Taylor und so einiges. Und was dann sehr schön war, wir haben doch in das geschlossene Land konnten Missionare kommen. Und das war immer echt ein Highlight. Wenn sie berichtet haben, wie Gott das Wort Menschen erreicht und wie Gott Einzelne oder andere gebrauchen kann für sein Reich, Gottes Wort zu predigen und sein Reich zu bauen. Wir hatten nicht die Freiheit, um ins Ausland zu gehen. Einige von euch kennen das auch hier noch von den Zeiten der DDR. Aber es gab dann viele missionarische Möglichkeiten im Inland. Und da bin ich so dankbar, dass uns da unsere leitenden Brüder mit hineingenommen haben in diese Dienste, wo wir in Gegenden gefahren sind, wo Gottes Wort kaum verkündigt wurde, obwohl viele Deutsche da einfach gut evangelisch waren. Und doch gab es diese Beziehung zu Jesus nicht immer. Oder dann weiter, als wir dann nach Deutschland umgesiedelt sind, das war 1990, da hatten wir Freiheit und die Frage war, was nun? Wie nutze ich diese Freiheit? Weiter, um Gottes Reich zu bauen? Wo sind die Prioritäten? Gemeindebau in Gegenden in Deutschland, wo auch ganz dünnes Land ist, also ganz dünn besiedelt von Gemeinden, meine ich jetzt. Da war auch die Pfalz so. Es gab dann Aufbruchsstimmung Anfang 90er Jahre, Ende der 80er Jahre. Aber wie ich das jetzt immer mehr und mehr mitbekomme, war das nicht nur auf die Pfalz begrenzt. Das war doch auch in verschiedenen Teilen Deutschlands, wo damals junge Leute, junge Familien zum Glauben gekommen sind und Gemeinden entstanden sind. Oder nutze ich dann die Zeit und jetzt die Freiheit für Geld, für Karriere, für Beruf, für alles Mögliche. Und wir sind so dankbar mit Esther, dass Gott da wirklich gewirkt hat und wir uns dann einfach so peu à peu hineinnehmen konnten. Und wie gesagt, noch einmal, Co-Workers, wir sind Mitarbeiter. Diese Dienste, die sind ganz unterschiedlich. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen, dass wir uns Gedanken machen über Mission im Allgemeinen. Es ist keine groß strukturierte Predigt oder Vortrag, Mission ist das und das muss dann so und so gemacht werden. Ich würde einfach nur einige Bibelstellen mit euch durchgehen und merken, worum es wirklich geht, was die Grundlagen dafür sind. Paulus, der sagt dann in seinem Schreiben, in einem seiner Briefe weiterhin, ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, das gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Und darauf baut alles andere weiterhin auf. Unser persönliches Leben, aber auch Gemeindeleben und auch Mission. Und Mission leitet sich von dem lateinischen Wort missio ab. Das heißt senden, und ganz speziell mit einem Auftrag senden. Und da haben wir die Beispiele von vorhin, von der Wortbedeutung her. Aber uns ist wichtig mal zu sehen, wie sieht die Bibel, das Alte Testament und auch das Neue Testament, gerade diesen Aspekt von Auftrag und Senden. An wen denkt ihr zum Beispiel aus dem Alten Testament, wenn es um Senden geht? Wer fällt euch ein? Wer wurde gesandt? Bitte? Jona. Ja, genau. Da hatte die Mama oder Oma so ein Büchlein und gestern Abend fragte ich Esther, was siehst du auf dem Bild? Es war so eine Malerei, irgendetwas, ein schöner Bibelvers dabei. Und als wir dann näher geguckt haben, das war wirklich Jona. Und der Fisch, wer ihn ausspuckt an Land. Ja, Jona, wer fällt euch sonst noch ein?
Mose.
Vor Mose auch noch jemand?
Abraham.
Hat Abraham Gott gesandt?
Geh
aus. Er hat ihn geschickt. Oder hat gesagt, geh raus. Aber er wusste ja nicht, wohin. Hat er einen speziellen Auftrag gehabt?
In das Land, das ich dir zeigen werde.
Ja, keine Ahnung. Das ist ein Satz, den man immer wieder mal hört. Gerade auch von jungen Leuten. Keine Ahnung. Und du hast auch so fast keine Ahnung, was jetzt auch in Frankreich auf dich zukommt. Einiges schon, so ungefähr, weiß nicht ganz genau. Ja, aber Gott weiß es. Ich denke jetzt an Josef. Gott hat ihn gesandt. Es ist interessant, dass da das Wort senden ist, wo du erst auch sagst, Gott hat mich vorausgesandt, damit eine große Nation überleben kann. Gott weiß das. Und dann Mose. Das ist auch ganz interessant, dass Gott diesen Mann beruft und ihn dann sendet. Und er sich eigentlich wehrt. Wir sind in Landau in der Gemeinde gerade fertig geworden, oder sind wir noch mit dabei mit dem Buch Exodus. Und da waren so einige sehr wertvolle Gedanken, die da mitgegangen sind und die mich auch immer wieder bewegt haben. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, da heißt es, Vers 9, ja, sagt Gott zu Mose, ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Gott sieht und dann sagt er, geh. Ich sende dich, ich schicke, ich bin der Auftraggeber und du sollst. Einen ganz klaren Auftrag für ihn. Und das ist immer wieder, wenn wir das sehen, wie Gott das tut. Wen hat Gott sonst noch gesandt?
Immer noch Jesaja.
Bitte?
Immer noch Jesaja.
Jesaja, Propheten. Er hat sie berufen und gesandt. Geht und sie sollten Gottes Gedanken oder Gericht oder Ermutigung oder Korrektur, oder was sie hatten, einfach dem Volk und den Königen zu der Zeit sagen. Ich denke jetzt besonders auch an Jeremia. Der ist auch ganz hervorragend. Wenn wir heute ein bisschen durch die Bibel blättern, dann ist das auch gut, weil wir einiges sehen können, wie Gott einfach arbeitet und wie eins mit dem anderen zusammenhängt. Prophet Jeremia, Kapitel 1, Vers 4, weiter. Eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern deine Botschaften verkündigt, meine Botschaft verkündet. Und dann sagt er auch, ähnlich wie Mose, oh nein, nein, mein Herrgott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr entgegnete, sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich dir, Herr, mein Wort. An was erinnert euch diese Aussage, diese Sendung? Denkt ans Neue Testament. Wir sagen oft so, wir sind Matthäus am Ende. Kennt ihr das? Gott sendet seine Jünger. Gehet hin. Auch hier sagt ihm ganz klar, was sie sagen sollen. Und zu wem? Zu wem wurde Jeremia gesandt? Zu allen Menschen. Zuerst zum Volk Israel, klar. und dann auch für die anderen rundherum. Das ist, geht hinaus in alle Welt, zu jeder Nation. Und dann predigt das, was ich auftrage. Und da kommt noch die Zusage. Fürchte dich nicht, ich beschütze dich, ich bin bei dir. Und so auch da im großen Missionsauftrag. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So hört Matthäus auf. Was für ein Zuspruch. Und das ist echt ermutigend, wenn man das einfach so sieht. Gottes Gedanken. Oder Jesaja, er will seinen Boten senden. Dann haben wir diese Kapitel, wo er von seinem Boten spricht. Und wir merken, wie das sich dann wirklich in seinem Boten, in Jesus Christus als dem Sohn Gottes erfüllt. Und Paulus ist ganz interessant. Er sagt, als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn gesandt. Gott hat ihn gesandt. Wer ist der Sendende? Bitte? Gott selbst. Ich denke, das ist mal ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Es ist sein Auftrag. Und wir merken jetzt, dass auch eine der zentralen Aussagen von unserem Herrn Jesus vor 2000 Jahren ist diese, immer noch, Gott oder der Vater, der mich gesandt hat. Das wird jetzt interessant, über das Johannesevangelium durchzugehen. Dafür würde uns die Zeit überhaupt nicht reichen. Ich habe mir das angeguckt und ich hatte zuerst 23 Verse gefunden, wo steht, der mich gesandt hat. Der Vater oder Gott, der mich gesandt hat. Immer wieder. Und dann entdeckte ich 24 und gestern Abend war ich bei 25 angelangt. Ich weiß nicht, welche ich noch übersehen habe. Und es ist so interessant, fast in jedem Kapitel des Johannesevangeliums kommt dieses vor. Gott, der mich gesandt hat, der Gedanke der Sendung. Und wir wissen im Johannesevangelium diese verschiedenen Begegnungen mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo es um Anbetung geht, um den Messias. Und sagte, ja, Gott, der gesandt hat, der mich gesandt hat. Dann in Kapitel 6 vom Brot des Lebens, auf dem Laubhüttenfest, Kapitel 7, Kapitel 8, wo es ums Licht geht. Dann geht es weiter in diesen wunderbaren Kapiteln mit dem guten Hirten. Und dann kommt es erst recht so richtig schön, wo dann die Abschiedsreden Jesu sind. Immer wieder der Vater, der mich gesandt hat. Diese Beziehung von Jesus zu seinem Vater. In diesen Abschiedsreden, im hohepriesterlichen Gebet. Und ich tue immer den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist echt interessant, wenn man das so sieht, dann merkt man, wie diese Verbindung, die der Sohn zu seinem Vater hatte, dass dann so weit kommt und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wir merken, es ist wirklich Gottes Sohn. Er ist die Erfüllung von dem, was gesagt wurde. Und das hat er seinen Jüngern vorgelebt, mit ihnen gesprochen. Die haben das alles mitbekommen. Die sind mit ihm unterwegs gewesen. Sie haben gesehen, was er getan hat, wie er gewirkt hat und vor allem auch, wie er mit den Menschen, denen er begegnet ist, umgegangen ist. Es waren ganz unterschiedliche. Die ausgestoßene Frau, der Samariter. Ich denke jetzt gerade dann an den gelehrten, hohen Rabbi Nikodemus, der hoch angesehen war, der aufrichtig gesucht hat und gemerkt hat, doch, da ist viel mehr, das ist der Messias. Und wenn wir die anderen Begegnungen sehen, wie Gott dann weiter wirkt, gerade durch, der Vater wirkt durch Jesus, seinen Sohn, hier in unserer Zeit. Wir kommen von Ostern her und ich möchte zwei Abschnitte mit uns lesen, die uns ein bisschen auch das in das mit hineinnehmen, gerade wenn es um Sendung und um den Inhalt auch von Mission geht. Das eine ist im Johannesevangelium, Kapitel 20. Ich lese die Verse 19 bis 21. Jesus ist vorher schon der Maria erschienen und hat sie zu seinen Brüdern geschickt, Und dann ab Vers 19. An diesem Sonntagabend oder am ersten Tage der Woche hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließ es die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der eine Text. Und das andere ist aus dem Lukas-Evangelium. Das ist die Perspektive des Lukas auf die gleiche Begebenheit, wo Jesus als Auferstandener seinen Nachfolgern erscheint. Wir haben vorher diese wunderbare Begegnung zwischen den beiden, die ihn nicht erkannt haben, erst als er das Brot gebrochen hat. Wir kennen sie als die Emmaus-Jünger. Und dann, Vers 36 in Kapitel 24 im Lukas-Evangelium heißt es, noch während sie berichteten, die Emmaus-Jünger, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken furchtbar, sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Und dann sagte er, seht meine Wunden, meine Male und nimmt was zu essen. Und dann fassen sie sich und dann kommt etwas ganz Wunderbares. Dann sagte er zu ihnen, ab Vers 44, erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt habe, alles muss sich erfüllen, was bei Mose, den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärt er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Da wäre ich gerne mit dabei gewesen. Ich glaube, das war die beste Bibelschule, die es gab, Kurzbibelschule. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tage von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Welches waren die ersten Worte des Auferstandenen an seine Nachfolger? Hallo, hier bin ich. Friede sei mit euch. Wir haben es gelesen. Das ist interessant gewesen sein. Er erscheint plötzlich und dann sagt er dieses großartige Wort. Friede sei mit euch. Er hat vorher schon mit seinen Jüngern ein paar Tage vorher doch gesprochen und gesagt, meinen Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt es gibt. Nein, so etwas, was bleibt. Und jetzt kommt er und sagt, Shalom. Friede sei mit euch. Das ist genau dieses, was wir brauchen. Die angsterfüllten Jünger. Sie hören die Stimme ihres Meisters. Da muss schon einiges gewesen sein in ihnen. Einige glaubten schon, gerade Johannes, der das leere Grab gesehen hat und der auch das Evangelium schreibt und auch den Brief oder die drei Briefe und die Offenbarung. Das ist etwas, dieser Friede Gottes, der von Gott kommt. Und wenn ihr denkt, fast jeder Brief von Paulus beginnt mit Gnade und Friede. Ich wünsche euch Gnade und Friede. Das ist das, was wir brauchen. Gnade. Geschenk Gottes, nicht von uns. Von Gott ausgehend und dann Frieden. Das ist auch das, was viele in der muslimischen Welt anspricht. Isa al-Masih ist jemand, der Friede ausstrahlt und der Friede gibt. Und in vielen Zeugnissen hören wir, ich habe Frieden gefunden. Und wir kann einen Konvertiten in Pakistan, der ist zur Moschee gegangen, der war ja noch Moslem, auch nach außen hin, und ist Moslem geblieben. Von außen hin, innen drin, ganz verändert. Und hat seine lieben Brüder gefragt, als sie aus der Moschee rauskamen, vom Gebet: Hast du Frieden? Sagt, nein. Sagt aber, ich habe ihn. Der Nächste fragt: Hast du Frieden? Ich habe ihn. Wie? Und dann ging es los. Das ist dieses, was nur Gott und Jesus Christus wirken kann. Diesen tiefen Frieden, den er gibt. Und wir merken, in allen Berichten nach der Auferstehung finden wir diese Gedanken. Friede sei mit euch. Das waren die Worte Gottes. Der Friede, den er geben kann, nicht wie die Welt ihn gibt oder versucht, ihn zu bewahren oder für den Frieden zu kämpfen. Es muss von innen rauskommen. Genauso wie auch Verwandlung, Erneuerung innen beginnt, nach außen kommt. Und dann wird das auch gesehen. Und was sind die zweiten Worte Jesu an seine Jünger nach seiner Auferstehung, laut Johannes? Friede sei mit euch. Ist euch das aufgefallen? Johannes 20. Vers 21. Interessant, ich hätte jetzt gedacht, es kommt jetzt eine lange Erklärung oder irgendetwas. Ganz klar und deutlich. Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich wünsche uns, dass wir das verinnerlichen. Dass er der ist, der uns sendet. Er sendet dich. Er sendet dich. Nicht zu den Englischsprachigen diesmal, zu den Französischen, mit großer Herausforderung und alles. Und wir wünschen dir so, dass du dann sagen kannst, oui, Dieu est bon. Ja, Gott ist gut. Und er ist gut. Er weiß, was er tut und wie er weiterhin arbeitet. Der Vater, so sende ich euch. Und wohin sendet der auferstandene Jesus seine Nachfolger, seine Jünger? Zu wem sendet er sie? Da haben wir jetzt die Stelle im Lukas-Evangelium. Wir haben schon bei Jeremia gehört. Wen hat Gott im Blick? Wen hat Jesus im Blick? Bitte?
Erstmal sein Volk und dann zu den Heiden.
Ja, zu allen Völkern. Ich glaube, diese Perspektive brauchen wir auch immer wieder. Es ist richtig. Inland und Ausland. Es ist beides, zu allen Völkern. Und wir sind Gottes Mitarbeiter, ganz unterschiedlich. Die einen hin, die anderen her. Es geht um Gottes Reich. Er sieht, Gott hat diese große Perspektive. Alle Völker sollen die Botschaft hören, weil alle Völker werden ihn einmal anbeten. Vor dem Thron, die Offenbarung, wie sie da stehen. Jeder in ihrer Sprache, von jeder Nation, von jedem Stamm, das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe nur ein Bild vor mir, etwas Positives aus der Corona-Zeit. Das war das Segenslied, das gesungen wurde und verbindend war und wo dann am Computer aus allen Nationen Leute dazugeschaltet waren. Ich weiß nicht, ob ihr das mal euch angeguckt habt oder nicht. Und der Herr segne dich. Das war dann ein richtiger Renner und Schlager und so weiter bis zum Schluss. Und dann ploppt immer dieser von da aus, der von dem anderen Ende der Welt, alle, die zugeschaltet waren. Jeder sang in seiner Sprache. In seiner Muttersprache und in seinem Dialekt diese Worte: Der Herr segne dich. Er ist dir, der Frieden schenkt, er ist dir, der segnet, und er macht es auf seine Art. Welche Botschaft sollen sie hören? Eine ausgeklügelte Rede über großartig, wie Gott wirkt, was er tut.
Hm? Gott liebt dich.
Steht nichts davon. Gott liebt dich. Der Messias muss leiden und sterben. Und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das ist das Zentrum und das Fundament. Gott liebt dich, ist gut. Ich liebe dich auch. Der andere liebt dich auch. Gott liebt mich. Oh, wunderschön. Toll, was soll ich damit anfangen? Das Fundament ist das. Er starb stellvertretend. Das Lamm Gottes. Es geht um Schuldvergebung. Die Schuld muss vergeben sein. Deine Schuld. Jeder ist schuldig. Und das wissen alle. Das gibt es nicht. Aber es gibt den Weg der Vergebung. Es gibt den Weg des Friedens. Gott hat Frieden gemacht durch Jesus Christus, den Tod Jesu am Kreuz. Das ist die Lehre Jesu. Wir finden das, die Erfüllung des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Und das hat Jesus seinen Jüngern ausgelegt. Nun erklärt er ihnen die Schrift. Es ist alles erfüllt. Es musste sich erfüllen, was angekündigt war. Zum Glück haben wir nicht nur Karfreitag. Ostern gehört dazu. Und das vergessen wir manchmal. Es geht um die Auferstehung. Es geht um die Auferstehungskraft. Und das einfach jetzt auch als Ermutigung und Zusage. Gott wirkt, mit das haben wir im Epheserbrief, mit der Kraft, und da geht es um Dynamit, da ist das Wort Dynamos drin, im Griechischen in diesem Wort. Dieses Wort ist Dynamit. Es verändert von auch der Auferstehung. Es ist genau die gleiche Kraft, die in uns wirkt, durch Gottes Geist, den er verheißen hat seinen Jüngern, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Lasst uns das immer wieder vor Augen haben. Das ist wirklich ein Antrieb und eine Motivation. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen sollen. Der Messias musste leiden und sterben und am dritten Tage auferstehen. Und jedem, der zu ihm umkehrt, wird er die Schuld vergeben. Wie soll das geschehen? Habt ihr den Text noch vor Augen? Ihr seid... Bitte? Nichts von Licht, hier gelesen in unserem Text. Wir bleiben einfach beim Text. Ihr seid meine Zeugen. Ihr seid meine Zeugen. Und dann sagt er ihnen, ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen sich erfüllt haben. Ihr seid meine Zeugen. Und dann, ihr werdet meinen Geist empfangen. Das ist die Kraft, die er ihnen dann schickt. Pfingsten, wo das durchgeschlagen hat. Ich denke, das ist so wichtig. Zeuge sein. Das heißt, das, was ich erlebt habe, darf ich weiter sagen. Mit Worten, manchmal ist es auch ohne Worte. Manchmal ist es durch Taten als Coworkers mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat, mich auch so bewegt, wie Johannes Feimann, den ihr auch kennt, gesagt hatte, Juden brauchst nicht mit dem Neuen Testament zu kommen. Ihnen musst du tatkräftig zur Seite stehen. Und dann werden sie Gottes Worte hören wollen. Und Gott öffnet dann die Augen. Also es hat mich auch so angesprochen, dieses Zeuge sein. Und das merken wir dann gerade weiter in der Apostelgeschichte. Wir merken, wie Gott, Jesus dann auch versprochen hat, Lukas ist ja der gleiche, der auch die Apostelgeschichte dann schreibt. Und dort sagt er ihnen auch, ihr werdet meine Zeugen sein, das berichtet er gleich am Anfang, in Vers 8, wo Jesus, bevor er aufgefahren ist zu seinem Vater in den Himmel, wo er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Und jetzt sagt er, wo? In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, auf der ganzen Erde. Da, wo wir sind, beginnen wir. Da sollen wir es sein. Im Auto auf der Fahrt hierher oder am Fest mit den Nachbarn oder bei einem Schwätzchen am Gartenzaun, wo wir vielleicht zusammen auch noch ein Bier trinken oder sonst mal mit ihnen ins Gespräch kommen. Ja, dort, wo wir sind, da sollen wir anfangen. Und dann geht es weiter. Interessant, in der Apostelgeschichte, das geht erst los. Wir haben Pfingsten. Petrus predigt, und es ist interessant, was er predigt. Er predigt genau diese Sachen. Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Tut Buße, bekehrt euch. Und es entsteht eine Bewegung. Die Kirche entsteht. Das ist wirklich Kirche. Die war nicht katholisch, die war nicht evangelisch, die war nicht anders, das war Gemeinde Jesu, Kirche Jesu. Das war das Erste und die entstand in Jerusalem. Und dann kam Verfolgung. Dann ging es raus nach Samarien. Wir wissen, Philippus, wie er da war und Gott hat ihn gebraucht. Und dann geht es weiter, dann kommt es nach Syrien, nach Antiochia in Syrien, es zieht seine Kreise. Die Verfolgten, die weg mussten aus Jerusalem, nur die Apostel blieben da, die haben diesen Auftrag weitergeführt. Und die Heiden hören das Evangelium, auch durch Petrus. Ganz interessant, er ist der, der den ersten Heiden das Evangelium verkündigt hat. Noch vor Paulus, dem Cornelius. Und die hören es. Und was er sagt auch, das ist geschehen. Er wurde gekreuzigt. Er ist auferstanden. Er lebt. Und es muss Buße verkündigt werden. Und dann haben wir Apostelgeschichte 13. Möchte ich noch einen Aspekt besonders hervorholen. Das waren die Gemeinde übrigens. Auch da wurden die Nachfolger das erste Mal Christen genannt. Deshalb gibt es Christen. Ich mag den Begriff schon, aber das andere Nachfolger gefällt mir eigentlich besser, auch wenn wir gerade im muslimischen Kontext sprechen. Einfach Nachfolger, die diesem Christus, Jesus nachfolgen. Und da in diesem Antiochia in Syrien, da ist Paulus dann schon mit dabei, Barnabas hat ihn gebracht. Sie beten gemeinsam, sie fasten gemeinsam und dann spricht der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen heißt. Zum Dienst, den ich Ihnen gezeigt habe, so irgendwie. Ich habe mir das nicht genau angeguckt. Aber das hat mich hier besonders begeistert. Das eine war das Zeugen und hier verwendet er das Wort Missionsdienst. Plötzlich wird Mission, bis wir im Kopf so hatten, mit Dienst gekoppelt. Und jetzt haben wir ein Dienen für das Reich Gottes. Und ich musste mir das so machen, Dienst und Mission gehören zusammen. Mission ist Dienst, nicht irgendetwas Besonderes. Das heißt, ich bin jetzt Missionar, also ich stehe jetzt nur noch da und predige. Und Dienst ist Mission. Ob das dann in der Küche geschieht, beim Geschirr trocknen und beim Betten aufräumen, für die Bibelschüler oder für Gäste oder in der Hauswirtschaft oder sonst im unterstützenden Dienst. Was gibt es da für alles? Wie würde das Evangelium rauskommen, wenn es nicht die Missionspiloten gäbe? Mich auch immer wieder begeistert. Nur fliegen, sonst machen sie nichts. Fliegen und vielleicht auch mal sprechen und Zeugen sein. Aber ihre Aufgabe ist fliegen, die anderen unterstützen. Es ist Mission. Diese kleinen Dinge, den anderen helfen. Dienst und Mission gehören zusammen. Da ist Verkündigung, da ist Zeugen, Bezeugen, praktische Dienste, Unterstützung im Gebet, mit Gaben, mit Finanzen. Eine Heimatgemeinde haben, für die, die draußen sind und ihren Dienst tun, ist genauso Mission. Das brauchen wir alles, dieses Miteinander. Es ist ein Einsatz meiner Begabungen und Fähigkeiten, um das Reich Gottes, seine Kirche, seine Gemeinde zu bauen, auszubreiten. Und es fasziniert mich, wie Paulus das dann weiterentwickelt, auch in der Apostelgeschichte, wie sich das Evangelium ausbreitet, wie Gemeinden entstehen, wie Einzelne, Alleinstehende und Familien zu diesem auferstandenen Jesus Christus sich hinwenden. Juden und Heiden und Nicht-Juden. Es ist faszinierend, die Missionsstrategie des Paulus zu sehen. Es würde alles viel zu weit führen, es ist ein Thema für sich. Und trotz Leiden und Verfolgung breitet sich die Gemeinde und das Reich Gottes aus. Im Römischen Reich und dann bis rüber zu uns nach Europa. Zusammenfassend nochmal folgende Gedanken. Mission Wessen Mission ist es? Unsere Sache? Das ist Gottes Sache. Und ich muss sagen, das ist sehr beruhigend. Denkt euch mal diesen grünen Pfeil ein bisschen weg. So, dann haben wir hier, man spricht im theologischen Bereich von der Missio Dei, also die Mission Gottes. Er, der Ursprung, es kommt alles von Gott her. Er ist der, der sich gekümmert hat um den Menschen. Er ist der, der den gefallenen Menschen zurückgerufen hat. Nicht wir haben ihn zurück zu uns gesehen. Das, was wir machen, ist Religion. Gott ist der, der Mission macht. Aber es ist immer noch Gottes Mission. Und es ist sein Flow. Wir sehen, Rettung, alles geht immer von ihm aus. Und dann kommt das Schöne. Er nimmt uns in diesen Flow mit hinein. Könnt ihr den kleinen Pfeil sehen? Wir sind in diesem Fluss drin. Er nimmt uns mit unseren Begabungen, mit unseren, bereitet Werke vor, die wir tun sollen. Manchmal muss er uns einen Schubser geben. Und sagen, ja, ihr seid gesandt. Meinen Frieden gebe ich euch, aber ich sende euch. Und ich muss sagen, das ist sehr beruhigend zu wissen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht anstrengen sollen, nicht das tun sollen, was er uns vorlegt. Aber er ist derjenige, der uns in diesen Fluss mit hinein nimmt. Er ist der sendende Gott. Der Auferstandene sendet seine Nachfolger, auch dich, Zeuge zu sein, das Erlebte zu bezeugen. Und ich ertappe auch mich, wie ich oft, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, über dies und jenes und wir sprechen über Kirche, aber was sie hören müssen ist, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Er möchte, dass du ihm nachfolgst. Er liebt dich, Gottes Liebe. Genau das ist es zu uns. Und dann dienen und bezeugen gehören zusammen. Und allen Menschen, die im Dunkeln sind, soll das Licht des lebendigen Gottes scheinen. Wir haben das Zeugnis von Paulus, wo er sich verteidigt, bevor er dann nach Rom deportiert wird. Und dort legt er ab und sagt, Gott, Jesus ist mir erschienen. Er hat mich beauftragt, den Heiden und den jüdischen Leuten dieses Evangelium zu bringen, dass sie sich bekehren vom Dunkeln zum Licht hin. Und er ist dabei. Er ist der, der befähigt und bewahrt. Ich lese zum Schluss noch ermutigende Verse vom Johannes, der, so wie das auch ist, der letzte, der Jünger war, der sehr weit bis zum Ende des ersten Jahrhunderts noch gelebt hat. Und auf seinem ersten Brief, die ersten Verse, da schreibt er: Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen und er hat es uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen oder ihr euch von ganzem Herzen freuen könnt. Was wir bezeugt und erlebt haben, das geben wir weiter. Und dazu wünsche ich auch uns, jedem Einzelnen, viel Mut und Kraft. Was waren die ersten Worte des Auferstandenen? Friede mit euch. Und die zweiten? Ich sende euch. Ich wünsche euch diesen Frieden Gottes, der euch ermutigt, auch zu gehen.